der Saft ausgeht, ne? Schön, dass du da bist. Hau rein. Ich hätte jetzt noch gerne zugehört, das ist nicht das Problem. Ja, guten Abend. Ich bin der Reinhard Rehberg. Bevor ich mich vorstelle, das mache ich sonst ganz gern zuerst, aber ich glaube, ich muss erst Gott gehorsam sein. Ich habe Gefühl, ich soll euch ein Wort vom Herrn sagen. Und zwar steht es in Lukas 10. Wir haben das heute schon mal, das wurde, glaube ich, gebetet oder sowas. Und da hat es schon bei mir innerlich Wumm gemacht. Und dann habe ich nochmal gebetet und dann hatte ich das Gefühl, hat Gott mir nochmal genau diese Bibelstelle in die Hand gegeben. In Lukas 10, Vers 20. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass euer Name in den Himmel angeschrieben sind. Ist übrigens eine der meist falsch verstandenen Stellen in der Bibel, weil sie immer ausgespielt wird gegen die Kraft Gottes nach dem Motto, naja, Dämonen austreiben, naja, ist okay, dirty stuff, brauchen wir nicht, ja, brauchen wir, aber ist doch viel besser, dass dein Name, nee, so ist es ganz falsch verstanden. Weil unser Name im Himmel steht, müssen uns die Dämonen untertan sein. Und das, was ich jetzt glaube, was Gott mir aufgetragen ist, ich soll euch fragen, seid ihr euch bewusst, dass euer Name im Himmel geschrieben steht? Weil es Gott wichtig ist, dass ihr das wisst. Euer Name ist im Himmel geschrieben. Nochmal, so einfach wie das ist. Dein Name ist im Himmel geschrieben. Merkt ihr die Kraft in dem Wort? Das füllt schon ganz anders, da kommt schon ganz anders Power. Lass es mal zu. Dein Name ist im Himmel geschrieben. Und du bist bekannt im Himmel. Nicht so wie die Söhne da von dem Pharisäer, die versuchten, den Dämon auszutreiben. Nachher haben sie Prügel gekriegt. Da haben sie gesagt, wer Paulus kennen wir, Jesus kennen wir, bist du? Also bei euch würden sie das nicht sagen. Sagen sie, ja, wir wissen, dass dein Name im Himmel geschrieben steht. Das ist die Grundlage. Dein Name, lieber Bruder, ist im Himmel geschrieben. Da hat ihn Jesus eingeschrieben im Himmelsbuch. Da steht unser Name, das heißt, wir gehören zum Himmel. Wir sind Inventar des Himmels geworden durch Gnade. Das finde ich einfach großartig. Ja, das ist so kostbar, da könnte man jetzt eigentlich schon Feierabend machen, sagen wir Halleluja, wir haben alles, was wir brauchen. Der Name, unser Name steht geschrieben und Jesus gibt uns alles, was wir brauchen. Wir gehören nicht mehr zu dieser Erde, sondern wir gehören zum Himmel. Das ist eine neue Erkenntnis, nicht? Wir gehören zum Himmel, Himmelsbürger. Wir sagen das so, aber das bedeutet unglaublich viel. Unser Zuhause ist im Himmel. Unser Zuhause ist bei Gott. Wir sind mit ihm durch seinen Sohn hineinversetzt in das Reich seines Sohnes, in die Herrlichkeit. Und von dort aus kriegen wir alles, was auf dieser Erde nötig ist. Ich glaube, dass es wirklich dem Herrn wichtig ist, dass ihr, liebe Geschwister, die Ansgar Gemeinden wissen, eure Namen stehen im Himmel. Und ich mache etwas, was ich generell, bevor ich irgendwas anderes mache, aussprechen möchte, ist eins. Ich möchte ausdrücklich das ehren, was der Heilige Geist in dieser Gemeinde und in dieser Bewegung tut. Ich bin davon beeindruckt und ich ehre das, weil ich weiß, der lebendige Gott handelt durch euch. Okay, mein Name ist Reinhard Rehberg. Ich habe so eine kleine Präsentation. Wir hoffen, dass das miteinander funktioniert. Jawohl. Mein Name, das R hat mir jemand geklaut, den Leiter auch. Okay, teilt es auch. Also ich bin der Leiter in der Vineyard Speyer und ich bin Teil des Leitungsteams der Vineyard Dach. Ich wollte euch erst mal vorstellen, was für mich wichtige Dinge sind im Reich Gottes. Das wäre also das Nächste, was man jetzt zeigen darf. Genau. Was ich gelernt habe über viele Jahre ist, Gott ist gut. Das klingt so flach, aber es ist so wahr. Gott ist gut und Gott ist immer gut. Gott ist morgens gut, er ist abends gut, er ist zwischendrin auch gut und wenn man nachts aufwacht, ist er immer noch gut. Gott ändert sich nicht, er hat sich nie verwandelt und der, der ihm das Zeugnis gibt, dass er gut ist, ist niemand geringer als Jesus Christus selbst. Also der, der das wissen muss, sagt von ihm, Gott ist gut. Und deswegen braucht mir das niemand mehr zu beweisen, weil der höchste Beweis bereits erbracht ist. Gott ist gut und er ist es ohne Ausnahme. Das zweite ist, weil er gut ist, halt noch zurück. Es geht jetzt nicht, okay. Ich versuche das, doch geht, oh, super. Deshalb soll sein Königreich die ganze Erde erfüllen, weil nämlich, wenn Gott gut ist, dann kann der Welt nichts Besseres passieren, als dass die ganze Welt voll ist von ihm. Und ich habe gelernt, mit meinem Gott ist alles möglich. Am Kreuz hat Jesus Christus alles erfüllt und ich bin wertvoll durch ihn. Das nächste bitte. Ich darf euch vorstellen, meine liebe Frau, Jutta. Ich bin mit Jutta seit 36 Jahren verheiratet und stellt euch vor, wir haben uns richtig lieb. Wir haben gerade richtig 5 richtig beschissene Jahre hinter uns. 6 Jahre, die uns alles gekostet haben. Und wir haben da drin gelernt, wir lieben uns noch mehr als je zuvor. Nächster Punkt. Ich habe eine ganz süße kleine Enkeltochter. Und es ist einfach großartig, was Enkelkinder mit Opis machen. Sie verzaubern sie. Okay, das nächste bitte. Ihr könnt hier meine ganze Familie sehen. Es ist also meine Frau und meine Enkeltochter, kennt ihr schon. Dann ist meine älteste Tochter mit ihrem Mann, die sitzt da oben, das ist Sandra und Martin. Dann meine mittlere Tochter, Lena und Fabian. Meine Mutter mit ihren 93 Jahren. Und auf der linken Seite ist mein Sohn mit seiner Frau, der Stefan. Das nächste bitte. Ich lebe in einer Gemeinde, das ist die Vineyard Speyer. Und wir werden dieses Jahr unseren 25-jährigen Geburtstag feiern. Das nächste, wir haben einen Slogan, wir wollen mit Jesus den Himmel auf Erden ausbreiten. Wir haben lange, also ihr glaubt nicht, wie lange wir gebraucht haben, um einen Satz zu finden, der uns beschreibt. Also ihr wisst Bescheid. Aber dieser Satz ist genau, was wiedergibt, was wir wirklich wollen. Wir wollen den Himmel auf Erden ausbreiten. Denn überall, wo der Himmel ist, hat die Hölle keinen Platz mehr. Und wir haben ein Tätigkeitsmotiv, das heißt, tu's einfach. Und damit kann man ganz viel spielen. Also das heißt nicht, man muss doof sein, um es zu tun. Ja? Nein, wenn man es begriffen hat, kann man es eben, weil man es begriffen hat, ganz einfach tun. Und die meisten Kinder Gottes haben ja viel begriffen, aber sie tun es nicht. Deswegen sagen, tu es einfach. Mach nicht so lange rum, tu es einfach. Und natürlich übernatürlich. Nicht nur natürlich. Also ich habe gelernt, alles, was für uns übernatürlich ist, ist bei Gott natürlich. Ja? Macht Sinn, ja? Okay. Ist auch schlauer als ich. Das nächste. Dann, es gibt etwas, was unsere Art, wie wir uns als Gemeinde weiter bewegen, verkörpert ist. Und zwar dieser Jerusalem, Samaria und bis an die Enden der Erde. Wir haben überall Gemeindegründungen gemacht, getan. Die sind uns zugefallen. Also eigentlich haben wir nicht viel getan. Irgendwie ist es immer passiert. Ich glaube auch, dass das Königreich Gottes zu uns passiert, aber wir haben uns nie beschränkt. Uns war das egal, wo wir Gemeinde gebaut haben. Wir haben sie halt überall gebaut, wo man uns ließ. Und mittlerweile gibt es einige. Und so haben wir mittlerweile einige Gemeinden in Deutschland gegründet, in Rumänien, Moldawien, in Tel Aviv haben wir unsere erste. Wir wollen da weitermachen. Und es gibt eine Slowakei, die in Spanien ist leider wieder eingegangen. Also nicht alles klappt, was man vorhat. Okay, nächster bitte. Und ja, wir sind Teil der Vineyard-Bewegung. Das ist die Familie, in die Gott uns gepackt hat. Ausgesucht haben wir uns das so gesehen, nicht unbedingt. Aber in der Zeit, wie das eine Frage war, war das die Bewegung, wo wir eigentlich einfach am besten dazu gepasst haben. Wir waren nämlich immer so und wir haben nichts geändert seitdem. Also nicht, dass wir wüssten. Da gehörten wir einfach dazu. Und es gibt schöne andere Bewegungen oder schöne andere Gruppierungen, so wie zum Beispiel Ansgar-Kirche, und das ist alles völlig in Ordnung. Ich glaube, dass wichtig ist, dass man nur dort zu Hause ist, wo Gott einem hinsteckt. Und auch für die Zeit, wie das Gott macht. So, ich hoffe, ich konnte mich ein bisschen vorstellen. Es ist schon wieder die Präsentation vorbei. Gut. Also jetzt wisst ihr ein bisschen mehr so, wie wir vielleicht ticken. Und ich ticke. Es geht um die Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes ist für mich das Schönste und Kostbarste und Beste. Und ich kann Petrus gut verstehen. Eigentlich bin ich ein Fan von Petrus. Ich weiß, warum der 3 Hütten bauen wollte. Ja? Ich habe es kapiert. Ja? Da wird immer so die Nase drüber gerümpft, aber ich käme auch auf die Idee bei der Sache. Ja? Ist doch logisch. Ja? Also wenn du die Gegenwart Gottes erlebst und erlebst, wie Jesus plötzlich wow und alles wow und dann noch die Stimme vom Himmel boah, und dann stehst du da und oh, und jetzt Hütte. Hier gehe ich nie wieder weg. Das Dumme ist, wenn du das machst, Gott geht weg. Dann musst du das modernde Ding nachher abreißen, deine Hütte. Also es hilft alles nichts. Die Gegenwart Gottes ist etwas Bewegliches und wir müssen ihr folgen. Und deswegen ist es gut, wenn wir verstehen, wie einfach das ist. Ich bin geboren worden als Sohn eines Baptisten-Gemeindeleiters. Ich bin also Urbaptist, von klein auf. Gespräche am Tisch waren über Gemeinde und die Sorgen, die man damit hat. Und ich wundere mich immer, dass ich Gemeinde so lieb habe. Weil das muss ein Wunder sein. Weil ich wusste wirklich, so ziemlich jeden schlimmen Finger kannte ich in der Gemeinde und ich wusste genau, was die alle ausgefressen hatten. Und irgendwie hat Gott doch bei mir es rumgekriegt, dass ich beim Glauben geblieben bin. Hab dann so meine wilde Zeit gehabt mit langen Haaren und mit Fingerringen an jedem Finger und schwarz lackierte Fingernägel und ihr wisst, die Buntfaltenhosen. Und ich bin mal 2 Jahre lang in 15 cm hohen grünen Lederstiefeln rumgelaufen. Und das Schlimme war dabei, die hatten nur Schuhgröße 39 und ich hatte schon 42. Ja. Aber ihr wisst ja, wenn es gut aussehen muss, dann kann es ruhig wehtun. Ja? Ja, man ist schon manchmal ziemlich verrückt. Und dann hat mich irgendwie Jesus erwischt. Und er hat mich erwischt, dass ich Menschen getroffen habe, die einfach gläubig geworden sind aufgrund des Lesens der Bibel. Und das waren auch so Ausgeflippte wie ich, die sahen äußerlich nicht viel anders aus, aber die hatten, ich weiß auch nicht, es waren alles so ein Haufen Leute zwischen 17 und 20, die hatten die Bibel gelesen, sind dabei gläubig geworden und wenn die miteinander beteten, dann dauerte das manchmal 3 Stunden. Und diese 3 Stunden Gebete, die waren spannend wie ein Krimi, weil ständig irgendwelche Bilder kamen, irgendwelche Eindrücke und plötzlich wurde diese ganze unsichtbare Welt real. Und wir saßen da, das muss man vorstellen, wir saßen da, wir alle Ausgeflippten da und wir waren fasziniert von Gott. Und da niemand uns erzählt hat, dass das alles in der Bibel nicht funktioniert, wurden die Leute einfach geheilt, wenn wir für sie beteten. War ja niemand da, der das korrigiert hatte. Also haben wir gedacht, das ist auch so gemeint, wie es drin steht. Ja. Ich hatte dann nochmal eine längere Zeit, eine Umwegtour. Ich hatte dann irgendwann ein Buch von Alexander Seibel in die Hand gekriegt. Gemeinde Jesu Christi endzeitlich unterwandert. 90% aller Zungensprachen sind vom Teufel. Und das hat mich leider nochmal 15 Jahre gekostet. Und ich hatte natürlich, man kriegt ja bei solchen Büchern immer Angst, die bewirken ja nichts anderes als Furcht. Die bewirken ja nicht Aufklärung, sondern Furcht. Ja, und ob da Alexander Seidel oder Dave Hunt oder wie die alle heißen draufsteht, ist ja egal. Aber sie schaffen es, Menschen bei einer normalen Sache so zu verunsichern, dass sie sich nicht mehr trauen. So war das auch bei mir. Ich habe dann immer, oh, und dann bin ich dem Reinhard Bonke mal persönlich begegnet und dann sprach der ganz komisch über Apartheid. Und das, ich war ja ein friedensstiftender Kriegsdienstverweigerer. Das kam nicht gut bei mir. Und dann hatte ich so meinen Markenzeichen, dann hatte er so meinen Stempel weg. Reinhard Bonke ist ein Apartheidsbefürworter und die charismatischen Christen sowieso und dann Jacken in die Leute schmeißen, ist doch alles Quatsch. Und wer Hände hebt, kann nicht ganz dicht sein. Das war dann 15 Jahre so ein bisschen mein Ding, obwohl ich das vorher anders erlebt hatte. Und dann kam Gott mit einer ganz merkwürdigen Sache, nämlich er heilte meine Frau nach 17 Jahren klinischer Depression einfach in einem Worship einer völlig durchgedrehten charismatischen Gemeinde. Und er ließ mir keinerlei Chancen, Anticharismatiker zu bleiben. Heute weiß ich, dass es mein Glück war. Das war 1993. Und dann, wie das losging, war das ganz komisch. Bei uns in der Gemeinde fing das gleichzeitig aus. Wir hatten so 90 eine Gemeinde halt gegründet. Und damals war mein Mentor der Mr. Willow Creek Deutschlands. Und deswegen hatten wir eine sucherfreundliche Gemeinde gegründet, so mit 20 Minuten Predigt und maximal 50 Minuten Gottesdienst und einen Song am Anfang, einen vor der Predigt, einen am Schluss. Und wir haben Theater gespielt und wir haben Freundschaft gemacht, damit Leute sich endlich bekehren und waren gnadenlos erfolglos. Und frustriert. Und mitten da drin heilte eben Gott übernatürlich meine Frau. Und dann war das so, irgendwie kam der Heilige Geist durch die Tür rein in die Gemeinde. Und bei uns manifestierten die Leute nicht so. Das hätte ich immer gerne gehabt. Also ich hatte das immer toll gefunden bei den anderen, wenn es dann so losging. Ja. Bei uns passierte das aber nicht. Wir haben uns so angestrengt. Also es klappte nicht. Bei uns wurden bloß die Leute geheilt. Wir haben das also mit den Manifestationen irgendwie nicht rausgefunden. Jedenfalls nicht am Anfang. Und dann, wie Toronto kam, dann war das alles, dann haben die auch manchmal in manchen Gemeinden so eben versucht, Toronto spielen will ich jetzt nicht sagen. Hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, sage ich, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Aber auf jeden Fall. Das überzeugte mich nicht so furchtbar und trotzdem, ich war unheimlich offen. Ich wollte unheimlich gerne das haben. Deswegen sind wir auch zu Konferenzen und dann kam ich auf meine erste bewusste Vineyard-Konferenz. Bis dahin wusste ich nicht mal, dass es Vineyard gab. Ich kannte Walter Heidenreich, den kannte ich von der Drogenteestube, die wir jahrelang gemacht hatten. Da hatten wir immer unsere Drogis abgegeben bei ihm im Wiedenhof. Und der machte plötzlich eine große Konferenz in your presence, also in seiner Gegenwart. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand war von euch. 4.500 Christen. Ja? Ein verklemmter ehemaliger Baptist, der immer noch Baptist war, aber nicht mehr wusste, was er eigentlich war. Und der fürchterlich viel Angst hatte vorm Umfallen, weil ich glaubte ja nach zu der Zeit, man fällt nach vorne um und nicht nach hinten. Ist da jemand mit mir? Gut. Also so war das und dann habe ich zu Gott gesagt, und wenn ich umfalle, dann will ich nach vorne umfallen. Und dann stand ich da, die deutsche Eiche. Und natürlich fiel ich überhaupt nicht. Und der einzige Typ, der in dem ganzen Rondell von 4.500 Menschen nach vorne fiel, war der Typ, der mir in die Kniekehlen fiel. Nach dem Motto, mich hat Gott nicht hingekriegt, da hat er mir den von hinten reingehauen. Und ich begriff dann auch schnell, warum man besser auf den Rücken fällt. Jedenfalls, lange Geschichte, wir haben wirklich dann versucht, immer so Schritte zu gehen. Und was bei uns eigentlich so merkwürdig war, wir erlebten die Gegenwart Gottes massiv, Manche Leute spürten es auch und manche wackelten auch und zitterten leicht, aber es kam nicht so mit den großen Manifestationen. Aber was bei uns kam, es war so, wir haben wirklich jede Form von Heilungen erlebt. Wir haben erlebt, wie eine Frau mit einem völlig aufgerissenen Gesicht in den Gottesdienst kam. Zu der Zeit, stellt euch vor, das gibt es auch in diesem Land, sind unsere Leute nicht gerne in Urlaub gegangen, weil sie hatten wirklich, und es ist kein Witz, sie hatten Angst, sie würden am nächsten Sonntag was in der Gemeinde versäumen. Und es gab Menschen, die sind 2 Jahre lang nicht in Urlaub gefahren. Und ihr wisst, was das für Deutsche bedeutet. Ja. Und dann war diese Frau mit diesem aufgerissenen Gesicht, die hatte ihren Hund spazieren geführt, sie war hängen geblieben an so einer Steinplatte und der war ein ziemlich großer Hund, der hat sie dann noch so gezogen und hat sie halt eben so einige Meter mit dem Gesicht mitgeschliffen. Man kann sich das brutal vorstellen. Und sie saß da, sie war dann abends in der Klinik gewesen, haben sie festgestellt, Nasenbein ist gebrochen und es waren ganz tiefe Furchen in beiden Wangen. Die Frau war schon so über 30 etwas. Und ich sage es deswegen, weil man kann nicht sagen, ja, bei jungen Menschen heilt es spontan. Ja, also, jedenfalls, wir haben dann für sie gebetet und sie saß im Gottesdienst, hatte noch das Taschentuch unter ihrem Kinn und diese ganze Flüssigkeit war immer noch in Bewegung. Ja? Und wie wir das gesehen haben, ist etwas über uns gekommen, was wir bis dahin nicht kannten. Das kam aus dem Nichts, das war eine schreiende Barmherzigkeit. So was habe ich noch nicht erlebt. Wir sind über Stühle gesprungen, auf die drauf, wie alle bekloppt, haben ihr die Hände aufgelegt und haben für sie gebetet. Und 3 Tage später hatte die Frau Babyhaut im Gesicht. Es gab nicht eine einzige Narbe, nicht ein Schorf, es gab nichts mehr zu sehen von dem, was war. Die Haut war besser wie vorher und die Nase war kerzengrad. Wir haben in der Zeit erlebt, dass Menschen in unsere Gottesdienste kamen und die haben einfach angefangen zu heilen, einfach so. Wir haben erlebt, wie Morbus Crohn sofort geheilt wurde. Wir haben erlebt, mittlerweile kann ich eine riesen Liste aufzählen, wir haben in unserer Gemeinde Leben, in der Vineyard Speyer, haben wir erlebt, dass Menschen von AIDS geheilt wurden, dass Leute von Krebs geheilt wurden, dass Kinder aus dem Rollstuhl aufgestanden sind. Wir haben miterlebt, wie jemand von einer chronischen Borreliose in schwerster Form geheilt wurde. Wir haben erlebt, wie jemand, der klinisch schizophren ist, mit Tabletteneinnahme und Verrentung, wie die Person jetzt von den Ärzten gesund geschrieben ist, die Rente abgesagt worden und keine Tabletten mehr nimmt. Also wir haben erlebt, dass der lebendige Gott genauso heilt, wie wir es in seinem Wort lesen. Wir haben es nicht bei allen erlebt und nicht andauernd und nicht für jeden. Aber wir haben diese Dinge erlebt. Und für mich gilt es immer, wenn ich einmal was erlebe, weiß ich, dass dieses Land gehört mir. Nochmal, wenn ich einmal was erlebe, weiß ich, dieses Land gehört mir. Das geht sogar noch besser. Alles, was du siehst, darfst du behalten im Reich Gottes. Das heißt, Dinge, die wir sehen, Dinge, die wir miterleben, die erzeugen etwas in uns, das uns an einen Punkt versetzt, dass wir es gewöhnt werden, diese Dinge zu erleben. Und so hat unsere Gemeinde angefangen, für Kranke zu beten und es wurde eigentlich regelmäßig, werden Menschen geheilt, und zwar wirklich regelmäßig. Aber ich sage euch jetzt etwas, bei weitem nicht genug. Denn es gibt so viel Schmerzen, so viel Elend in diesem Land, es gibt so viele Kranke, so viele Menschen sterben weg und wir haben immer noch nicht die Power, das einfach wegzunehmen. Und ich mache ja viele Heilungsseminare und dann kommen natürlich Spezialisten und dann sagen sie, sag mal, was soll eigentlich der ganze Theater da mit deinen Heilungen, wir sterben doch sowieso. Ich glaube nicht, dass es der Wille Gottes ist, dass wir einfach so sterben. Ich glaube, dass Gottes Wille Heilung ist. Und ich glaube, dass Heilung etwas mit der Gegenwart Gottes zu tun hat. John Wimber hat immer gesagt, the presence is a power. Die Gegenwart Gottes ist die Kraft. Und in der Gegenwart Gottes werden Menschen gesund. Und deswegen strebe ich auch ganz arg nach dieser Gegenwart Gottes, denn wenn Gott da ist, geschehen die Dinge. Ich kann nämlich nicht heilen, habe ich rausgefunden. Und wenn ich es könnte, würde ich es austreiben lassen. Okay? Alles klar? Haben wir uns verstanden? Also ich will es gar nicht, aber ich weiß, dass der Christus in mir heilen kann. Und ich weiß, dass er es will. Es ist ein ganz großes Feld und ich werde auch an dem Wochenende nicht die Zeit haben, alles restlos da drin zu beantworten, aber ich werde versuchen, so viel wie möglich. In unserer Gemeindegeschichte wurden wir dann irgendwann Vineyard, weil man uns rausgeworfen hat oder gebeten hat zu gehen. Das geschieht ja immer alles ganz höflich unter uns Christen. Auf jeden Fall sind wir gebeten worden zu gehen, weil wir nicht so ins Bild passten. Und bei Vineyard passten wir halt zu dem Zeitpunkt ziemlich gut rein. Und wir sind seit 96 eine Vineyard-Gemeinde geworden. Und wir haben seitdem immer mehr erlebt, dass wir mehr wissen wollen von Heilung, dass wir mehr verstehen wollen, wie das funktioniert, dass wir mehr wissen wollen, wie das mit der Gegenwart Gottes, mit seiner Kraft und seiner Power, wie sich das verträgt zusammen. Und das hat uns auch 2003 dann nach Reading geführt. Ich hatte Gott gebeten, ich hatte das Gefühl, dass wir auf so einem Plateau angekommen sind und es tat sich keine neue Entwicklung irgendwohin mehr. So, weil wir haben dieses Mehr, meinen wir ziemlich ernst. Und dann wurden wir zwei Orte genannt in den USA. Das eine war Reading in Kalifornien, das andere war Albany in Oregon. Die Vineyard Albany in Oregon. Beide hatten größere Maßheilung erlebt und wir haben beide besucht. Und mit beiden wurden wir dann eng befreundet. So kamen wir auch in die Beziehung zu Bill Johnson und so kam auch Bill Johnson nach Deutschland. Und der andere Freund ist Danny Klein, der war auch schon bei uns. Was wir dort gelernt haben, was wir vor allen Dingen gelernt haben in Reading, was ich bis dahin so nicht verstanden hat, ist, würde ich heute beschreiben, mit Identität, wer ich bin. Also deswegen die Frage, weißt du, dass dein Name im Himmel geschrieben steht, weißt du es wirklich? Weil aus dem heraus, wer du bist in den Augen Gottes heraus, entsteht dieser ganze Power, diese ganze Kraft, diese ganze Verbindung zur Gegenwart Gottes. Ich werde euch jetzt ein bisschen herausfordern. Ich will euch sagen, wie schwer es ist, die Gegenwart Gottes zu kriegen. So. Jetzt ist es schon auf meiner Hand. Okay? Da ist jetzt gerade die Gegenwart Gottes. Kannst du sicher sein. Ich kann sie spüren. Und ich weiß, ich kann jetzt beten. So schwer ist das. Das erinnert mich sehr an das, was Petrus machte, wie Petrus mit Johannes entlang lief und dann saß der Typ da auf der Treppe und die gucken an und fragen, also er guckt fragend, was gibst du mir? Und der Petrus sagt zu ihm, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und habt ihr euch noch nie gefragt, ja, was hatte er eigentlich? Was hatte der? Die Gegenwart Gottes, ganz genau. Er hatte die Gegenwart Gottes in seiner Tasche. Nochmal. Der hatte die Gegenwart Gottes hier in seiner Tasche. Hier. Da. Habt ihr mal gelesen, wie kompliziert Jesus gebetet hat, wenn er Tote auferweckt? Kennt ihr dieses Gebet? Vater, ich danke dir, dass du mich immer erhörst und ich rede sowieso nur für die Typen, die außen rumstehen. Meine eigene Version, aber es stimmt im Prinzip. Die Selbstverständlichkeit, mit denen der Sohn Gottes mit der Gegenwart seines Vaters gelebt hat, ist der Maßstab für die Selbstverständlichkeit, mit der wir mit der Gegenwart Gottes leben dürfen. Jesus hat gesagt, genauso wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Also seine Gegenwart. Und im Hebräerbrief, im Hebräer 4,16 lesen wir, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit, Charis, empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Nochmal, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Im Alten Testament, das war so kompliziert. Ihr könnt es nachlesen in 1. Mose 16, 1 und 2. Da gibt es diese Rede Gottes zu Mose, wie er erklärt, warum die Söhne Aarons gestorben sind, weil sie halt völlig außer der Reihe, völlig komische priesterliche Dinge gemacht haben und dabei ums Leben gekommen sind. Und Gott sagt zu Mose, warne den Aaron und sagt, das soll bloß nie wieder machen, das passiert immer wieder, wenn ihr es falsch macht. Und da ging es um die Gegenwart Gottes, denn die Gegenwart Gottes ist auch ein verzehrendes Feuer, ist auch so gewaltig, dass man die Welt vor der Gegenwart Gottes schützen muss. Deswegen bauen wir um die Gegenwart Gottes außenrum Tempel rausenrum. Die sind nicht, weil man Gott vor den Menschen schützen muss, sondern weil man die Menschen vor der Power, der Macht, der Heiligkeit und der Gewalt des lebendigen Gottes schützen muss. Denn wenn die ungeschützt auf Menschen prallt, endet das immer mit dem gleichen Ergebnis. Menschen verkraften das nicht. Und deswegen zieht man eine Mauer außenrum. Wir haben immer gedacht, damit es da drin schön ruhig ist. Das ist nicht Gottes Problem. Ist natürlich eine steile Behauptung, aber lassen wir es mal zu, ja? Es beginnt so, Mose sieht das Tabernakel, er sieht dieses Zelt und er soll es ganz genau so machen. Und ich meine, ich lese mein Projekt, ich lese meiner Frau, also meiner Geliebten, die Bibel vor, und zwar laut. Und ich habe mir vorgenommen, es wird kein Satzzeichen überlesen. Also ich lese wirklich alles, selbst die Geschlechtsregister und die Namen, die man nicht aussprechen kann und so weiter. Und deswegen weiß ich es ganz genau, wie kompliziert die Stiftshütte angegeben ist, dass man sie nachbaut. Das ist wirklich echt schwierig. Wie viel Gewicht von dem und wie viel Gold und Kupfer und Silber und dass man es ja so macht. Und Gott ist wirklich akribisch da drin, wie das Ding zu entstehen hat. Habt ihr das mal gelesen? Es ist echt der Hammer. Da darf nichts geändert werden. So genau ist es. Und dann kommt zum ersten Mal die manifeste Gegenwart Gottes auf einen Menschen. Und wisst ihr, was das für einer ist? Das ist ein Handwerker. Das ist der Typ, der die Bundeslade anfertigt. Da will Gott sicherstellen mit seinem Heiligen Geist, dass das Ding auch gut ist. Und dann baut er dieses Teil. Und dann kommt da oben drauf ein Golddeckel und dieser Golddeckel, der nennt sich der Thron der Gnade. Mercy Seat. Und auf diesem Deckel, auf diesem Golddeckel obendrauf ist die manifeste Gegenwart Gottes gegenwärtig, wenn er über diesem Zelt ist. Und das Zelt muss genau so gemacht werden, weil Gott heilig ist, weil Gott fehlerlos ist und weil Gott keinen Kompromiss eingeht. Und deswegen hält es kein Mensch aus, ihn einfach so zu begegnen. Es haut ihn um, es kostet ihn sein Leben. Das ist in der Bibel vorne und hinten überall drin. Und die konnten das Ding auch nicht zusammenbauen, wenn sich die Gegenwart Gottes nicht von dem Zelt entfernt hatte. Er musste erst weggehen, dann konnten sie ran. Wenn die nämlich anders da reingegangen wären, hätte es die alle das Leben gekostet. Und wenn der Priester später im Tempel ran wollte in die Allerheiligste, dann hat er ein Seil um Bein gehabt, dass wenn er in die Heiligkeit hineinkommt und aus den Socken kippt, dass man ihn unterm Vorhang wieder rausziehen kann, weil niemand da reingehen konnte. Das hätte ein Massensterben verursacht. Und genau diese Problematik haben wir in dieser Stelle vom 1. Mose 16 und dort sind diese beiden Söhne umgekommen, sie haben den Gottesdienst geschrottet und sie haben sich an gar nichts gehalten und das hat ihnen das Leben gekostet. Das klingt mit unseren Ohren schrecklich, wie kann Gott so kleinlich sein? Aber sparen wir uns das mal, weil wir was Größeres verstehen wollen. Der Priester musste dann mit vier Dingen reingehen. Er musste mit der Feuerkohle in der Hand, damit er Rauch machen konnte im Allerheiligsten, weil es immer noch nicht gesund war, die radikale Gegenwart Gottes zu erleben, musste er noch ein bisschen eine Nebelmaschine einsetzen. Ja? Und dann musste er seine Hände ordentlich waschen, gut riechend waschen, damit kein Gestank von ihm ausgeht, von seinen Händen, mit denen er opfert. Und dann musste er einen Stier für sich selber schlachten und musste dieses Blut, dieses Opfer zuerst für sich bringen, damit er Gottes Maßstäben standhalten kann. Und dann endlich konnte er das Blut des Ziegenbocks bringen. Es gab zwei Ziegenbocks. Der eine Ziegenbock wurde geschlachtet, den hat Gott selber ausgesucht, welchen er haben wollte. Und der andere war der sogenannte Sündenbock. Dem wurden nämlich alle Sünden des Volkes auf den Kopf gelegt. Der wurde in die Wüste, so hinterm Ölberg da in die Wüste geschickt. So, und das musste gemacht werden, damit es einmal im Jahr möglich war, um ins Allerheiligste rein zu können. Das war der Aufwand. Weil die Gegenwart Gottes so wahnsinnig ist. So kraftvoll, so powerful. Und im Himmel wird es den Tempel nicht mehr geben müssen. Weil im Himmel nämlich, da steht der Thron einfach inmitten der Stadt. Und keine Mauern mehr. Und offensichtlich ist die Gegenwart Gottes nicht mehr tödlich für die Menschen. Okay? Ich habe noch was übersprungen. Es gibt nämlich einen Tempel, den Jesus in 3 Tagen abgerissen, also der abgerissen wurde und den er in 3 Tagen wieder aufbaut. Und das sagte er zum herodianischen Tempel. Und dieser herodianische Tempel, der wurde ja 70 nach Christus von den Römern zerstört. Jedes Krümchen da wurde runtergefeuert, die Platte wurde oben poliert. Den gibt es nicht mehr. Für mich war immer die Frage, welchen Tempel hat Jesus in 3 Tagen wieder aufgebaut? Und da schreibt der Johannes, ja, den Tempel seines Leibes. Aber das ist eine Metapher. Der Tempel seines Leibes ist nämlich die neutestamentliche Gemeinde. Denn die neutestamentliche Gemeinde ist dieser neue Tempel, den Jesus in dieser Tat, die er getan hat für uns, in 3 Tagen möglich gemacht hat, aufgebaut hat. Ich kann das beweisen, aber das fehlt mir die Zeit, da überall durchzulaufen. Ich möchte euch anbieten, dass ihr es vielleicht mir einfach mal glaubt. Die neutestamentliche Gemeinde, und die wird dann tatsächlich im Alten Testament beschrieben, und zwar im Hesekiel 47. Im Hesekiel 47 von 1 bis 12 schreibt der Hesekiel über diesen Tempel, den er sieht, und das ist eine Riesengeschichte, der Engel tobt da mit ihnen von einer Ecke zur anderen, und es geht also sehr langweilig zu, also für den Leser. So und so viel Ellen auf der linken Seite und das doppelte Maß im Quadrat nach oben und nach links. Und das war auch auf der anderen Ecke, aber es wird genau bis ins Detail, wieder genau die akribische Detailversessenheit wie bei dem Tabernakel, ja, was beim Zelt der Begegnung. Der Punkt ist, was wir dann in Hesekiel 47 lesen, ist dann plötzlich sehr, sehr merkwürdig. Wir sehen dort dieses Bild, der Engel nimmt den Hesekiel mit, der Hesekiel steht vor der Tür, aus der Tür kommt unten Wasser raus. Das geht rechts am Altar vorbei, das geht bis zur Mauer. Dann nimmt der Engel den Hesekiel an die Hand und wandert zum Nordtor raus, wandert außen um die Mauer herum mit ihm, ja, bis er auf der anderen Seite vom Osttor wieder ankommt, weil nämlich das Osttor vermauert ist. Und im Hesekiel 44 steht, dass das Osttor vermauert ist, weil da nämlich der König eingezogen ist. Ich meine, das haben wir vor kurzem gefeiert, Palmsonntag. Der König zog durch dieses Tor ein, nämlich Jesus. Und seitdem ist dieses Tor vermauert. Und dann läuft dieser Fluss als Rinnsal aus der Mauer heraus, ins Kitron-Tal. Der Tempel liegt 750 Meter, ein paar zerquetschte. Der Ölberg ist 10 Meter hoch. In 500 Meter ist der Fluss, dieses Rinnsal, knöcheltief geworden. 500 weitere Meter ist es plötzlich knietief. 500 weitere Meter ist es hüfttief. Und 500 weiter, also nach 2 Kilometern, muss man schwimmen, um auf die andere Seite zu kommen. Es gibt keinen einzigen Fluss auf der ganzen Welt, der das schafft. Und schon gar nicht auf dem Berg, mitten in einem Wüstengebiet. Die ganzen Zeichen, die dieser dieses Bild in Hesekiel 47 zeigt, ist ein Zeichen, was wir nur wiederfinden, wenn wir das verstehen, was Gott mit der neutestamentlichen Gemeinde meint. Dass er nämlich meint, dass im Allerheiligsten, dort wo der Thron Gottes ist, und wir wissen, dass es der Thron Gottes ist, weil der gleiche Strom, den wir in Hesekiel vorgestellt bekommen, dessen Zeichen ist, dass wo immer der hinkommt, dass dort Leben entsteht. Überall, wo dieser Strom hinkommt, entsteht Leben. Was tot ist, wird wieder lebendig. Und an seinen Ufern stehen Bäume mit Früchten und er trägt das ganze Jahr Blätter und durch die Blätter werden die Nationen geheilt. Und das gleiche Ding haben wir in der Offenbarung, diesen Fluss, den gleichen Fluss. Und dort sehen wir, dass es unter dem Thron Gottes, der dann keine Mauern hat, dass der Strom unter dem Thron hervorkommt. Mit dieser lebensspendenden Kraft. Und dieser Strom, der geht nach Hesekiel, geht der runter bis zum Toten Meer, der geht da hinten bei, kommt bei Engedi, kommt da raus, stürzt da den Berg runter und geht ins Tote Meer. Und überall, wo der hinkommt, wird alles wieder lebendig. Ich verstehe da drin die neutestamentliche Gemeinde, dass unter dem Thron Gottes, das heißt unter seiner Herrschaft, unter seiner Gegenwart, entspringt diese Gegenwart Gottes, dieser Strom Gottes, dieser Heilige Geist, die Kraft Gottes, die entspringt dort. Und dieser Strom ist der Strom, der in diese Welt hinein muss. Wenn wir zusammenkommen, entspringt dieser Strom, weil wir nämlich heilige Zusammenkünfte haben. Heilig deswegen, weil ich gelernt habe in der Stiftshütte, dass die Stiftshütte heilig wird wegen der Gegenwart Gottes. Es gibt überhaupt keinen anderen Grund. Deswegen, wenn Jesus in dir wohnt, bist du heilig. Weil nämlich seine Gegenwart macht aus etwas völlig Unheiligen etwas Heiliges. Und wenn er in dir wohnt, schadet dir auch die Gegenwart Gottes nicht, weil dann nur Gleiches zu Gleichem kommt. In einer Gemeinde, in der die Gegenwart Gottes ist, die ist da, denn Jesus hat gesagt, immer wenn ihr euch in meinem Namen versammelt, bis ans Weltende, bis zum Ende, werde ich mitten unter euch sein. Und wenn Jesus mitten unter uns ist, dann kann die Predigt schlecht sein, der Worship so, und die Leute können Nägel kauen und die können auch etwas streng riechen und trotzdem ist es ein heiliger Gottesdienst. Weil die Heiligkeit nicht kommt von dem, was wir tun, sondern von dem, der mit uns ist. Das heißt, wenn der heilige Jesus in mir wohnt und ich die Hände auflege, kommt die Gegenwart Gottes. Ich brauche also kein Buch mehr zu lesen über Heiligung, ich kann es zur Seite legen, weil das mir sowieso nicht hilft. Weil Heiligung kommt durch die Gemeinschaft mit Gott. Im Anschauen seines Bildes verwandle ich mich in sein Bild. In der Gemeinschaft mit ihm werde ich ein anderer Mensch. Weil alles, was sein Strom berührt, wird lebendig, auch in mir. Wenn ich also diesen Strom mitnehme und mir den Strom angucke, dann hat der ich wenig Zeit, aber die Konditionen kann ich noch kurz erklären. Da gibt es vier Konditionen. Die erste Kondition ist knöcheltief. Und das bedeutet meine Basis, auf der ich stehe. Das ist mein Grundelement, von dem her ich lebe. Das ist knöcheltief. Knietief heißt, wovor ich meine Knie beuge, was ich anbete. Denn alles, was ich anbete, hat Macht über mich. Bete ich meine Furcht an, hat Furcht Macht über mich. Bete ich meine Umstände an, haben die Umstände Macht über mich. Bete ich Jesus an, hat er Macht über mich. Die Hüfte ist der Sitz der Kraft nach alttestamentlichem Verständnis. In der Hüfte liegt die Kraft. Die Frage, die mir der dritte Abschnitt des Stromes stellt, ist, von wem beziehst du deine Kraft? Aus welcher Kraft heraus lebst du dein geistliches Leben? Aus deiner eigenen? Und die vierte Stufe ist, du hast keine Kontrolle mehr. Der Strom fließt dich nicht, du fließt den Strom. Die Gegenwart Gottes übernimmt die Herrschaft, nicht du übernimmst die Herrschaft über die Gegenwart Gottes. Sondern wenn du dich ihm anvertraust in der Tiefe, dass er mit dir machen kann, was er will, dann wird, wo immer du hinkommst, die Leute gesund. Und das ist die Herausforderung. Das könnt ihr euch vorstellen. Durch diese vier Phasen, an diesen vier Phasen kämpfen wir alle. Ich hoffe, ihr vergebt mir, dass ich jetzt schon so lang bin. Ich mache jetzt gleich Schluss. Das Letzte, was ich nämlich sagen möchte, ist, in diesem Hebräerbrief, da steht, wir können jederzeit ohne Furcht, jederzeit ohne Angst, können wir in die Gegenwart Gottes kommen, jederzeit. Weil Jesus Christus für uns alles klar gemacht hat. Er ist gestorben für uns. Er hat alle meine Sünden bezahlt. Er hat meine Sünden bezahlt, die ich noch nicht begangen habe, die ich morgen begehen werde. Die sind schon bezahlt. Und die ich übermorgen begehen werde, sind auch schon bezahlt. Eigentlich sind alle Sünden bezahlt, die jemals in meinem Leben geschehen. Weil nämlich damals schon im Daniel 7 beschrieben, Bücher aufgetan wurden. Während Jesus an Golgatha am Kreuz hing, wurden Bücher aufgetan. Und diese Bücher, da stand in meinem Leben ganz furchtbar viel Schlimmes drin. Und es gab nur eine Möglichkeit, mit dem umzugehen, was in diesem Buch über meinem Leben drin stand, dass man mich zum Tode verurteilt hat. Und als dieses Buch gelesen wurde und man das Urteil gesprochen hat, hat Jesus Christus gesagt, das übernehme ich. Und als er das übernommen hat, hat sein Blut all meine Schuld abgewaschen. Und ich bin in den Augen des Vaters ihm so lieb geworden wie sein geliebter Sohn Jesus Christus. Und wenn ich jetzt zum Vater gehe, dann muss ich nicht mehr die tiefste Gangart einschlagen und auf Brustwarzen durch den Raum latschen, ja, weil ich so demütig bin. Meistens ist Demut eine andere Beschreibung wie für Dämlichkeit. Weil sie einfach ignoriert, was Gott für uns getan hat durch Jesus Christus. Denn Demut in meiner Welt heißt einfach, sich so einzuschätzen, wie man tatsächlich ist. Und ich bin begnadet. Ich bin begnadet worden durch den lebendigen Gott. Ich bin erkauft worden. Ich bin bezahlt worden. Ich bin abgewaschen. Ich bin rein geworden durch das Lammesblut. Und wenn ich bete, hört der ganze Himmel. Und weil der Himmel hört, sind meine Gebete fruchtbar. Ich habe einen Wert bekommen, der höher nicht mehr sein kann, ich wurde ein Sohn Gottes. Denn Johannes 1, Vers 12 sagt, alle, die Jesus Christus annahmen, denen gab Gott die Macht, seine Kinder zu sein. Und wenn ich in diesem Wert jetzt vor Gott stehe, warum sollte er seine Herrlichkeit nicht auf mich kommen lassen? Warum darf ich nicht einfach hineintreten? Und ich darf. Der Vorhang ist zerrissen von oben nach unten. Das Dumme an diesem Vorhang ist, da habe ich auch lange gebraucht, um zu begreifen, das Dumme an dem Vorhang ist, dass der immer noch da hängt. Der ist zerrissen, aber der hängt noch da. Der hängt erst im Himmel nicht mehr da. Und dadurch, dass der dort hängt, erlebe ich immer diese Begrenzung durch mein menschliches Sein. Denn dieser Vorhang repräsentiert mein kreatürliches Sein. Und ich muss lernen, durch diesen Vorhang hindurchzugehen in die Gegenwart Gottes. Einfach so. Und in seine Gegenwart hineinzutreten. Und wenn ich in seiner Gegenwart bin, kann ich ihn alles fragen. Und wenn du zu Gott kommst, auf seinem Gnadenthron, auf dieser goldenen Deckelplatte, auf der seine leibhaftige Gegenwart ist, du kannst hintreten vor ihn und kannst mit ihm sprechen von Angesicht zu Angesicht. Und es geschieht dir nichts Böses, sondern nur Gnade und Barmherzigkeit. Ich kann jederzeit, sagt der Hebräerbrief, hinzutreten. Das heißt, ich darf jederzeit ohne Feigstanz, ohne Baalskult, ne, nicht ritzen, schlagen, peitschen, wie die Indianer außenrum tänzeln, alles nicht nötig. Ich kann jederzeit durch diesen Vorhang hindurchtreten und bei ihm sein. Und wenn ich vor ihm stehe, merke ich plötzlich, dass sich das ganze Universum öffnet. Dann merke ich plötzlich, dass sich in seiner Gegenwart öffnet sich plötzlich dieser Riesenraum des Unendlichen und du kannst dort hineinschauen. Und aus diesem Raum, den man Himmel nennt, aus diesem Raum, wo Gottes Gegenwart ist, kann ich Heilung und Befreiung für die Menschen holen, die es auf dieser Welt brauchen. Macht das für irgendjemand Sinn? Das hat Gott für uns gemacht. Wir können jetzt einfach zu ihm kommen. Wisst ihr, dass euer Name im Himmel geschrieben steht? Dass ihr Bürger dort seid. Dass das eure natürliche Umgebung ist, der Himmel. Der Himmel ist nichts für Abgespacete, sondern im Himmel kann man abspacen. Du kannst im Himmel hineintreten, du kannst in die Gegenwart Gottes hineintreten, du kannst in seine manifeste Gegenwart treten und du kannst von Gott empfangen, Gnade um Gnade um Gnade um Gnade um Gnade. Und mit dieser Gnade kannst du hingehen und kannst die Dinge tun, die in Gottes Willen sind. Das verstehe ich unter der Herrlichkeit Gottes, unter dieser Gegenwart, in die ich hinein kann und die ich mit mir nehmen darf und die mich umfängt. Und das Schlimme ist, wenn ich davon rede, kann ich nicht aufhören. Amen.